Team.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das braucht. Vielen Dank für die nette Begrüßung und wir freuen uns auch hier sehr, dass wir heute Abend mit Ihnen diese wunderbare Graphic Novel vorstellen können. Oder sagst du Comic, Maren?
Ich glaube, ich sage immer Comic, aber Graphic Novel klingt seriöser.
Also von Maren und Ahmadjan Amini, ein gemeinsames Vater-Tochter-Projekt. Und ja, jetzt finde ich schon toll, wir haben gerade schon gehört, hier sitzen auch Menschen darunter mit Zeit- und Personenbezügen und die wollen wir dann vielleicht auch schon, drohe ich Ihnen schon mal an. Wir nehmen Sie dann auch noch gleich mal ein bisschen mit in das Gespräch hinein. Aber vielleicht möchte ich auch erst noch mal Maren Amini vorstellen. Sie ist Cartoonistin, Illustratorin und ihre Spitzen... Zeichnungen finden sich auf vielen Zeitschriften, also zum Beispiel Die Zeit oder Der Spiegel. Und sie macht die spannendsten Geschichten. Ich habe unter anderem gelesen, sie hat auch für einen Pflegeratgeber illustriert. Und es ist auch irgendwie interessante Spannbreite so auf deiner Arbeit. Aber vielleicht mal zunächst gefragt, du lebst in Hamburg. Du bist jetzt auch gerade so auf den letzten Drücker mit dem Zug angereist. Gott sei Dank hat es noch geklappt.
Richtig knapp.
Wie bist du überhaupt zum Zeichnen gekommen? Also ist das so etwas, dein Vater ist, das wäre es jetzt noch nicht, ich weiß, ist Künstler auch, Maler? Liegt das irgendwie so in der Familie? Hat er dich da angeleitet oder hat sich das irgendwie ganz anders entwickelt?
Also ich habe als kleines Kind immer viel gemalt und da auch mit meinem Vater im Keller zusammen. Dann gab es eine längere Pause und ich kann mich noch erinnern, da war ich 13 Jahre alt, da war ich in so einem Hip-Hop-Store und da waren so Graffiti-Zeichnungen von Monstern an der Wand und ich bin dann nach Hause gegangen und habe versucht, so ein Monster nachzuzeichnen und dann war ich total schockiert, dass sowas aus meiner Hand rauskommt. Ich war total begeistert von dem, was da rausgekommen ist. Und von da an habe ich täglich gezeichnet.
Genau. Täglich durchgehend. Und das hatte ich, und das war auch ganz klar, dass du dann Illustration studierst, oder?
Ja, in der 9. Klasse gab es so eine Berufsberatung und habe ich gefragt, was kann man mit, ich möchte irgendwas mit Zeichnen machen. Da hatte ich von der Hochschule in Hamburg gehört. Da meinte ich, ja, praktisch, da wohne ich ja gleich. Ja, und dann ging das eigentlich ganz.
Mhm. Hatte eine gewisse Logik dann auch diese Entwicklung und Comic auch? Es hätte ja auch jetzt was ganz anderes am Ende dabei herauskommen können. Aber wieso jetzt der Comic? Wieso, was fasziniert sich daran?
Also Comic habe ich auch als Kind und als Jugendliche sehr viel gelesen und auch im jungen Erwachsenenalter, im Studium habe ich sehr viele Comics gezeichnet. Und habe das einfach immer als Ausdrucksform sehr geliebt. Habe aber dann im Studium auch informative Illustration studiert und dann ist der Comic immer weiter in den Hintergrund dann doch gerückt.
Informative Illustration, ist das dann so etwas, was du mit diesem Pflegeratgeber gemacht hast?
Ja, genau, sowas. Dann habe ich früher auch sehr viele ganz realistische Zeichnungen von Operationen gemacht und so irgendwelche Nahtechniken illustriert und habe dann so Videos gekriegt, wie diese Nahtechnik funktioniert.
Da wird dir noch im Nachhinein ganz anders, ja.
Ja, und dann kam es aber so Stück für Stück, dass auch im medizinischen Bereich eigentlich Cartoons und einem Comic-Stil gewünscht wurde, also gerade in Themen, Bereichen wie die Pflege und ich habe auch sehr viele Patientenprogramme, wo es um Bereich Depression und Schmerzen und so ging, wo es einfach auch sehr viele schwere Themen und traurige Themen oder schwer zugängliche Themen oder Themen, mit denen man sich nicht so gern beschäftigen will. Und da war meine Art zu zeichnen mit Humor und mit einer Leichtigkeit war dann war so ein guter Zugang für die Patientinnen oder diejenigen, die diese Broschüren lesen oder pflegende Angehörige. Und ich sage immer, ich kann Schweres leicht machen.
Das ist ja auch ein unbestrittener große Stärke des Comics halt, nicht wahr? Weil dass man die Dinge erstmal so wunderbar ohne große Worte auf einen Punkt bringen kann und kann so einen ganzen Kosmos damit vermitteln. Aber das ist natürlich eine ganz große Kunst. Also wie lange arbeitest du an so einem Bild, bis es dann, sagen wir mal, auf dem Spiegelcover steht? Ja?
Das ist unterschiedlich, aber und es jetzt, wo ich habe zwei Kinder und dann werden die Zeitfenster immer kleiner und dann kommt die Idee immer schneller und man wird dann auch immer schneller fertig. Wenn man muss, dann wird das halt fertig, ja. Also es ist in der Regel so von einer halben Stunde bis 3-4 Stunden für eine Illustration ungefähr.
Also wow, kann ich da nur sagen, weil es hätte ja auch sein können, dass man gerade unter Druck dann so eine kleine Blockade bekommt.
Ja,
toi, 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 klopfen wir alle auf Holz. Ja. Was war deine letzte, also jetzt mal unabhängig jetzt hier von dem Comic, über den wir noch sprechen, was war deine letzte aktuelle Arbeit?
Also ich habe was Tolles gemacht, fürs Goethe-Institut habe ich was gezeichnet, das ist für indische Studentinnen, dass sie so ein bisschen was über Deutschland schon lernen. Das heißt Dreamland Deutschland? Fragezeichen. Da bin ich auch im Januar nach Indien eingeladen auf dem Literaturfestival. Da freue ich mich drauf. Und sonst habe ich aktuell ist ein Cover, Zeitwissen-Magazin. Da habe ich ein Cover gemalt. Und ja, ich habe so immer überall. Ich habe eine Rubrik.
Genau, Chris Mon, genau, ne? Genau. Was ist das für eine Rubrik?
Also ich habe eine Rubrik in der Zeit über Lehrer und Alltag eines Lehrers. Und das auch eigentlich sehr lustig immer oft ist.
Wie viele Zuschriften hast du schon bekommen?
Das ist jetzt noch keine. Vielleicht werden die mir nicht weitergeleitet.
Weil Lehrer ist ja immer so ein heißes Thema, Schule sowieso, an dem sich viele Gemüter irgendwie erhitzen. Ja, ja, und jetzt also.
Und in dem Christmann-Magazin habe ich eine eigene Cartoon-Strecke, wo ich eigene Witze quasi zeichne.
Ja. Ach so, das ist gar. So hatte ich gedacht, es sei eine Cartoon-Strecke. Das heißt, es ist noch mehr eigentlich.
Nee, das sind zwei. Einmal diese Lehrerkolumne und einmal im Christmann-Magazin, das liegt in der Zeit und genau. FAZ, glaube ich, oder nee, Süddeutsche Zeitung liegt das bei. Und da habe ich mal auf der allerersten Seite, wenn man aufschlägt, einen Cartoon aus meinem Alltag.
Mhm. Also ein breites Portfolio und als freie Cartoon-Künstlerin, kann man das so sagen? Muss man wahrscheinlich auch sehr breit aufgestellt sein.
Ja, ich würde das auch immer alles gar nicht so trennen. Das ist irgendwie so, ich mache alles eigentlich. Das ist alles ganz natürlich. Mm. Ja.
Und wie hast denn du deine, weil du eben ja auch gesagt hast, du hast so eine, du kannst Schweres leicht machen und deine Zeichnung, also man sieht es ja jetzt hier schon, wie du deinen Vater gezeichnet hast, erinnert ja so ein bisschen so an Sompé, an einen kleinen Nick. Ist das gewollt, diese Assoziation? Oder wie hast du deine Handschrift entwickelt, sozusagen als Zeichnerin?
Ich glaube, das ist eine ganz große Liebe von mir, dass ich Sompé und einfach ganz doll liebe. Und dann ist das mit eingeflossen in meinen Zeichenstil. Also sehr viele sehen seinen Zeichenstil auch in meinem. Aber ich finde trotzdem, dass ich auch was Eigenes, also das entwickelt habe daraus.
Ja, ja, das sieht man ja auch. Okay. Das ist ja nicht eins zu eins, aber deswegen dachte ich eben, ob es da eben eine Verbindung gibt, auch eine innere.
Mhm. Ich hatte eben auch einen Fanbrief geschrieben. Ich hatte durch eine Person seine private Adresse erfahren. Ich hatte davor schon ganz viele Jahre immer ihn seine Galerie angeschrieben oder zwei Galerien und da kam nie was zurück. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der ihn privat kannte und dann habe ich seine Privatadresse bekommen und habe einen Brief und ihm geschickt und eine Zeichnung und dann ist er gestorben. Oh. Ja, richtig schlimm. Also einen Monat, nachdem ich den Brief abgeschickt habe. Da habe ich mich doll geärgert.
Das war Schicksal jetzt. Ja, Ahmadjan und der Wiederhop, dein Comic, den du mit deinem Vater zusammen realisiert hast, er ist auch freier Künstler. Mhm. macht er eigentlich auch Comics oder worin besteht seine Kunst?
Nein, er hat noch nie einen Comic gezeichnet. Er macht eher so Malereien und mal sehr direkt, mal ganz abstrakt. Und hat auch über die ganzen Jahre auch die Stile oft gewechselt und hat aber auch immer, was ich auch sehr beeindruckend finde, immer seine Gefühle gezeigt durch seine Bilder.
Ich nehme mal an, dass die Kunst deines Vaters auch daheim irgendwie präsent war. Hingen die Bilder an der Wand oder hingen sie noch?
Überall hingen seine Bilder. Überall. Und jeden, den ich kenne, überall hängen seine Bilder.
Und was für eine Beziehung hattest du also jetzt zum Beispiel auch als Kind zu den Bildern? Hast du gesagt, oh Gott, schrecklich, noch ein Bild oder nee, super. Also wie war das für dich?
Also als Kind, das wird auch in dem Comic behandelt, da hat mein Papa sehr düstere Bilder gemalt und die fand ich ganz schlimm als Kind. Die fand ich ganz gruselig und ich habe noch Erinnerungen daran, wie ich dann nachts, wenn ich auf Klo musste, an diesen Bildern vorbeigehen musste. Und die fand ich so schlimm und habe dann auch als Teenager und junge Erwachsene auch diese Bilder, die fand ich irgendwie immer schön, also die waren jetzt nicht ewig so düster geblieben, aber ich fand die dann, fand sie schon toll, aber ich habe sie immer nie so genau betrachtet. Waren eher so im Hintergrund präsent und jetzt, je älter ich werde, habe ich mich dann mehr mit diesen oder im Hintergrund beschäftigt und habe dann auch mit der Arbeit an dem Buch mich sehr mit seinen Bildern beschäftigt, auch dann auch zum ersten Mal gefragt, wie heißt das Bild und war dann auch ganz gerührt von seiner Arbeit dann und habe die ganz nochmal ganz anders wahrgenommen, mit einem anderen Alter einfach.
Dass dieser Comic entstanden ist, das hat einen ganz konkreten und auch sehr ernsten Anlass und damit in Zusammenhang steht auch ein afghanisches Lied. Und wie das alles so zusammenhängt, das wirst du uns jetzt sozusagen in einer ersten Lesung schon mal näher bringen.
Ja, genau. Dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich, dass Sie alle gekommen seid. Das freut mich sehr. Und ich bin hier, um euch das Buch Ahmadjan und der Widerhof zu präsentieren. Ein Buch über das Leben und die Kunst meines Vaters Ahmadjan Amini. Und diese Idee, ein Comicbuch über sein Leben zu machen, die hatte ich schon sehr, 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 sehr lange. Also bestimmt schon im Studium hatte ich die Idee. Und fing es an, dass ich informative Illustration studiert habe. Dann kamen die ersten Aufträge, dann kamen noch mehr Aufträge, dann kamen die Kinder, dann kam der Alltag und die allererste Idee rutschte immer weiter in den Hintergrund. Und ich war auch ein bisschen oder ganz schön eingeschüchtert von diesem riesigen Berg an Arbeit, der mit dem Comiczeichnen verbunden ist. Und genau, und das hat mich immer auch abgeschreckt, mich an dieses Werk zu begehen. Aber jetzt bin ich hier mit einem 240-seitigen Comicbuch und wollte euch erzählen, wie es dazu kam, dass ich diesen riesigen Berg an Arbeit bezwingen wollte. Fange ich an mit der Lesung. Ich nehme das mal auf meinen Schoß. Ich mache das so. Ich habe eine Fernbedienung. Es fing alles damit an, dass mein Vater 1000 Vögel gemalt hat. Und ich sage nicht nur 1000 Vögel, er hat wirklich 1000 Vögel gemalt. Und diese Vögel fand ich so schön. Die haben mich richtig inspiriert. Ich fand die so beeindruckend. Die hat er mit Liquid Acryl mit einem Spachtel auf Fotoglanzpapier gebracht und hat diese Vögel gemalt, inspiriert von der Konferenz der Vögel von Fadadun Attar, einer fast 1000 Jahre alten Geschichte. Und ich war auch ganz inspiriert von diesen Vögeln und wollte auch solche Vögel malen. Und zeitgleich wurde ich auch angesprochen von einem Comic-Magazin, dem Spring-Magazin. Das ist eine Comic-Gruppe aus Hamburg und Berlin. Und die haben gefragt, ob ich zu der aktuellen Ausgabe einen Beitrag beisteuern möchte. Und ich war dann inspiriert von den Vögeln. Ich wollte einen Comic machen oder ich wurde gefragt. Und zeitgleich war ich auch mal wieder dabei, Afghanisch oder Farsi zu lernen, weil ich spreche die Sprache sehr schlecht und habe alle paar Jahre fange ich wieder an und finde neue Zugänge. Und da hatte ich zu der Zeit mit meinem Papa ein afghanisches Lied ins Deutsch übersetzt. Und dann hatte ich die Idee gehabt, zu diesem Comic ein Comic zu machen. Dille Ordam von Paristo. Und wenn ihr wollt, singe ich euch das jetzt vor. Und ihr lest mit. Könnt ihr das gut lesen? Okay. Dille Ordam, Meshachashme, Hamadun Yora Pechona. Dille odam isharozi hamadel hora perona Dille odam ishabova vekuna zindegi ro Dille odam ishashud Hamaram hora perona Dille odam chikado Khohesh bicho mekunad Dille odam bakhodo Odam arusvo mekunad
Lied.
Ja, das Lied Dille Ordam von Paristo und Wahid Kazemi wurde in den 90er Jahren in Afghanistan veröffentlicht und das war auch das letzte Lied, was die beiden in Afghanistan veröffentlicht haben. Danach sind sie geflohen. Die sind geflohen vor den Zerstörungen des Bürgerkrieges und vor den Taliban, die das Leben für künstlerisch schaffende Menschen unmöglich machten. Und dieses Lied wurde damals zu einem ganz traurigen Hit und hat somit sehr viele Menschen bei einer Flucht begleitet. Und ich habe dieses Comic-Magazin, das Spring-Magazin, erschienen im Sommer 21. Und ich weiß nicht genau, ob das zwei Wochen davor oder zwei Wochen danach war. Aber am 15.08.2021 brach ein schwarzer Tag über uns alle herein. Und mit der Machtübernahme der Taliban, mit der erneuten Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, brachen in meiner afghanischen Familie alte Wunden wieder auf. Und der Schmerz war so groß. Und mein Vater, der rief mich jeden Tag an und er wollte unbedingt das Ganze künstlerisch verarbeiten. Er wollte unbedingt irgendwas machen und er hatte 1000 Ideen und er rief mich jeden Tag mit einer neuen Idee an. Und er redete und redete so viel und so schnell, ich konnte ihm kaum folgen. Und er erzählte davon, eine Idee war, dass er dass er sich ein Beamer aufs Autodach schnallen wollte. Er wollte allen zeigen, was für Gräueltaten begangen werden. Er wollte der ganzen Stadt zeigen, was passiert. Und ich wollte aber eigentlich nur, dass er aufhört, diese Videos zu sammeln. Und dann wusste ich, jetzt ist die Zeit. Jetzt habe ich Lust auf diesen Berg von Arbeit. Ich will auch einen Berg von Arbeit haben. Ich will was zu tun haben, ich will was machen, ich will was tun. Wir beide wollen was machen, was uns gut tut. und dass wir irgendetwas tun aus dieser Ohnmacht heraus. Und so, das war dann der Startschuss für Ahmadjan und der Wiederhopf. Ein Comicbuch über das Leben und die Kunst meines Vaters, Ahmadjan Amini. Und dann, und diese Geschichte erzähle ich entlang der Konferenz der Vögel. Eine 800 Jahre alte Geschichte, die aktueller gar nicht sein könnte. Und das ist die Geschichte von, wo die Welt der Vögel in Unruhe ist und der Wiederhopf lädt zur Konferenz und erzählt vom Simurg, der Frieden und Ruhe bringt. Und so machen sich alle Vögel auf die Reise, um am Ende festzustellen, dass nur sie alle gemeinsam und im Dialog miteinander der gesuchte König sind. Und jetzt fange ich an mit der Lesung. Ach so, wir haben noch einen Comicbuchpreis gekriegt. Und darüber haben wir uns sehr gefreut. Hier in Stuttgart war die Preisverleihung gewesen. Und der Carlsen Verlag hat das Buch rausgebracht.
Wir wollen noch mal so ein paar auch Motive aufgreifen. Also einmal schon die Konferenz der Vögel. Dieses Gedicht, die Konferenz der Vögel, zieht sich wie so ein roter Faden durch diese Graphic Novel, durch diesen Comic. Und kanntest du das Gedicht schon vorher, also bevor dein Vater angefangen hat, diese 1000 Vögel zu malen? Hat dieses Gedicht in eurer Familie eine Rolle gespielt?
Also ich kannte das nicht vorher. Er hatte, als er diese ganzen Vögel gemalt hat, hat er die ganze Zeit von der Konferenz der Vögel gesprochen und von den Darstellungen der einzelnen Vögel, die dann wie Menschen dargestellt werden und jeder Mensch mit seinen unterschiedlichen Typus Menschen. Und er hatte mir dann erzählt, dass er als kleines Kind mit diesem Märchen aufgewachsen ist, dass sein Großvater ihm das immer erzählt hat und dass er dieses Märchen einfach so doll liebt und für ihn so wichtig ist.
Hast du das deswegen dann aufgenommen in diese Erzählung oder in die Konstruktion des Comics? Man muss sagen, der bewegt sich dann ja auf zwei Ebenen, also einmal eben diese Geschichte der Vögel und mit dem Wiederhopf, der dein Vater sozusagen durch diese vielen Jahre begleitet und immer wieder auftaucht, gerade in besonders auch wichtigen Momenten seines Lebens. Und dann eben die Geschichte deines Vaters, das so miteinander zu verweben. Wie ist diese Idee entstanden?
Das ist auch eine gute, lustige Geschichte eigentlich, weil mein Vater, der hat gesagt, wenn du ein Buch über das Leben, über mein Leben und meine Kunst machst, dann möchte ich unbedingt, dass mein aktuelles Werk mit drin ist, die 1000 Vögel. Und dann habe ich mich gefreut, da war ich total ratlos, weil ich wollte eigentlich seine Kindheit und bis zum jungen Erwachsenenalter erzählen. Ich wollte nicht sein ganzes Leben erzählen. Und dann hat er mich war total ratlos, wie ich das jetzt zusammenbringen konnte. Und dann hatte ich eine Blockade, richtig. Ich habe dann gar nicht angefangen, richtig. Oder hatte ganz lange eine Blockade. Und dann hatte meine Schwiegermutter mir zu Weihnachten eine Einfühlung mit Herz geschenkt. Sie hat nämlich eine Mediationsausbildung gemacht und da gibt es so ein Prinzip sich erarbeitet, wie man auf sein Herz hört und seine eigenen Bedürfnisse hört. Und ich hatte gedacht, ich kann es ja so ummünzen, dass ich auf meine Hauptfigur das ummütze. Oder was will ich erzählen? Und dann habe ich quasi eine Einfühlung mit Herz bezogen auf mein Buch gemacht. Und dann gab es zum Ende der Einfühlung mit Herz das war so 3 Minuten eine Meditation mit geschlossenen Augen, wo man gefragt hat, liebes Herz, hilf mir weiter oder sowas. Und dann habe ich tatsächlich dann wie vor meinen Augen gesehen, wie ich ein Buch durchblätter und ein Vogel fliegt dadurch. Und dann wusste ich, nein, die Konferenz der Vögel kommt nicht am Ende oder so, das geht durchs ganze Buch. Und dann war alles ganz einfach. Und dann habe ich mich erst richtig mit der Geschichte auseinandergesetzt und mich auch richtig verliebt in diese Geschichte Und bin dann auch nochmal so traurig geworden, dass ich nicht richtig Farsi sprechen kann, weil das so ein Meisterwerk wohl ist und das ja nur die Übersetzung ist. Und wenn ich Papa direkt frage, was bedeutet das, dann sagt er mal, ja, das Wort, das gibt es nicht in Deutschen. Und, ja, und das, ja, es ist vergleichbar wie mit Goethes Faust in der persischen.
Von der Bedeutung her jetzt.
Ja, oder wie wichtig das für die persischsprachige Welt ist. Ja. Ist so ein Meisterwerk wie Goethes Faust. Für uns Deutsche ist die Konferenz der Vögel.
So ein bisschen so eine Parabel, so die Suche nach sich selbst, ne?
Genau.
Was einen selbst durchs Leben trägt.
Die Pfade des Sufismus auch. So wie man sind, gleichzeitig kann man diese, das habe ich leider nicht alles unterbringen können in dem Buch. Da hatte ich, sonst hätte ich, ich hatte so ein Limit gehabt, aber dann, Papa wollte eigentlich auch diese ganzen Vogelbeschreibungen und die Ausreden der Vögel noch, aber das hätte nicht gepasst, das hätte zu weit, ich musste sehr viel runtercutten. Und dieser Wiederhopf ist aber immer der Antreiber gewesen, der halt immer bei allen Zweifeln immer eine, das ist auch wie so Tausend und eine Nacht, der dann eine Parabel oder eine Geschichte dann noch dazu hat, die einen zum Nachdenken anregt. Und genau, und dieser Wiederhopf ist dann quasi immer der Antreiber gewesen.
Ja, ein Ratgeber oder er gibt ihm zu denken und hilft ihm damit auch so ein bisschen, sich selbst dann neu auszurichten, also dein Vater jetzt. Jetzt wäre es auch mal spannend zu erfahren, wie habt ihr euch die Arbeit aufgeteilt? Also hast du nur gezeichnet, hast du getextet, hat er gezeichnet? Also wie seid ihr da überhaupt zusammen? Wie muss man sich das praktisch vorstellen?
Also es war so, dass ich, als ich dann diese Idee hatte, das mit der Konferenz der Vögel direkt zu verbinden, da ging das ganz schnell und dann war das quasi wie so ein Puzzle und das hatte irgendwie total gut gepasst und ich hatte alles groß aufgeschrieben anhand der Anekdoten, die ich so über mein Leben gehört hatte, über mein Leben lang von ihm gehört hatte und habe ihm das aufgeschrieben, geschickt und dann fand er es so toll, er war ganz gerührt und hat dann gesagt, Maren, ich komme vorbei, ich erzähle dir alles im Detail. Und dann ist er vorbeigekommen, er ist um 9 Uhr morgens in meinem Atelier gekommen. Und ich habe mit meinem Rechner alles mitgeschrieben und ich war so gebannt, es war so spannend, seine Geschichte war so spannend. Und dann, dann am Ende hat er sich verabschiedet, ich wollte irgendwie noch was essen und dann wollte ich noch was arbeiten oder so. Und dann gucke ich auf die Uhr, es war 18 Uhr abends und wir haben gar nichts gegessen, nichts getrunken, wir haben das gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Es war einfach wie in so einem Tunnel.
Aber das sagt mir auch, die Geschichten deines Vaters, waren die jetzt nicht in eurer Familie Gespräch? Also hat er nicht darüber gesprochen?
Also viele oder? Sachen hat er doch nicht erzählt. Und er hatte auch zu mir erzählt, so im Detail hat er es noch niemandem erzählt. Und so, und ich fand das einfach auch fand das dann so beeindruckend, dass er auch sich irgendwie immer auch so positive oder so lustige Geschichten auch irgendwie gemerkt hatte. Und ich habe auch gedacht, wäre es irgendein anderer Mensch, der hätte mir vielleicht alles ganz anders erzählt. Das war einfach, ist auch so, ja, sehr, sehr fröhlich. Trotz der ganzen Schwere hat er sich immer positive Sachen gemerkt und total, ja, aufregend. Ich wusste vieles im Detail wirklich nicht. Und dann haben wir uns getroffen. Jeden Donnerstag habe ich ein paar Seiten vorgezeichnet, vorgeschrieben und wir haben die angeguckt und die nächsten Seiten besprochen. Manchmal hat er wirklich auch Ideen für Dialoge und und haben alles zusammen besprochen und manchmal habe ich vorgelegt. Aber es war auch nie, dass er irgendwie gesagt hat, also so finde ich mich gar nicht gut dargestellt oder so. Ich erzähle ja auch nicht nur Positives, es ist ja auch, ich erzähle ja so, wie es war, es ist ja nicht immer alles positiv.
Ich stelle das mir auch schwierig vor, also den Vater so als eigenen Helden darzustellen.
Das habe ich aber auch gleich am Anfang gesagt. Ich habe gesagt, Papa, wenn ich ein Buch über dich mache, dann will ich dich aber nicht so als Held irgendwie darstellen. Und habe aber auch gesagt, ja, guck mal, Papa, wenn eine spannende Geschichte, da muss die Hauptfigur auch Brüche haben. Dann hat er gesagt, stimmt.
Klingt so ein bisschen nach literaturwissenschaftlichem Proseminar, aber gut verkauft. Du hast da eben auch eingangs erzählt, wie das zustande kam, dass das natürlich mit diesem schwarzen Tag zusammenhängt im August. Und wie habt ihr eigentlich noch, oder wie sind eure Beziehungen in die alte Heimat deines Vaters? Also gibt es da noch eine rege Verbindung? Gibt es da einen Austausch über das, was da auch politisch passiert? Geht das überhaupt? Also
so, mein Papa ist noch im Austausch auch viel, aber ansonsten ist es, also drei Halbbrüder und seine Stiefmutter wohnen dort und von der Frau von meinem Vater, da die sind auch ein bisschen eine wohlhabendere Familie, da haben fast alle das Land jetzt verlassen, so dass. Und die, die Armen und die nicht so viel Möglichkeit haben, die sind dort geblieben und leben gerade in Panchetal. Vielleicht, Nadja, willst du vielleicht was erzählen? Es ist auch schwierig zu sagen, wie es da jetzt aussieht. Das ist auch total schwierig, Informationen zu kriegen, weil da sind keine Journalisten. Da sind die einzigen Journalisten, die dort sind, die sind zusammen mit den Taliban unterwegs. Und die Leute, die dort sind, da werden die Handys regelmäßig kontrolliert. Das ist eigentlich kaum möglich, irgendwie Informationen zu kriegen. Und es ist so traurig, wie die oft so alleingelassen sind dort von allen. Ne?
Weil du eben auch eingangs erzählt hast, dass dein Vater gerade dann auch viele Informationen versucht hat zu sammeln, auch als quasi jetzt die Taliban wieder einmarschiert sind. Und
diese Videos werden halt auch immer weniger, die das Land verlassen. Nicht? Ja.
Also das wird schon immer mehr, zieht sich das zu und wird so eine geschlossene Gesellschaft, in die man gar nicht mehr von außen reingucken kann, auch selbst wenn man verwandtschaftliche Beziehungen hat. Dann
hört, ja, so hört sich das telefonieren an. Und so, aber schon auch sehr schwierig, besonders weil aus Panjshir der Widerstand auch gegen die Taliban war, da wird selbst der Dialekt ist schon irgendwie ein Zeichen, dass du ein Widerstandskämpfer bist, und die Kleidung, wenn der Verschluss vom Hemd so ist und da die Mütze, das wird, die Sprache, es wird sehr viel versteckt jetzt. Ja, es geht, glaube ich, auch um fruchtbare Ländereien. Panchetal ist sehr fruchtbar. Dieses Land war immer frei. Das war ein bisschen wie bei Asterix und Obelix, das gallische Dorf. Weil die hatten auch diesen Fluss gehabt, die hatten die Maulbeerbäume, die haben bei Hungersnöten immer alle versorgt. Ich habe auch von einem Freund gehört, die Eltern sind auch immer zum Urlaub dorthin gefahren und haben erzählt, die haben da gibt es einen Wasserfall und wenn du da reingreifst, dann holst du Edelsteine raus. Und dann hat sie so, was für ein Quatsch. Aber die Tante hat tatsächlich einen Edelstein aus dem Fluss geholt.
Aber das ist auch, finde ich, das Spannende jetzt gerade auch, und da sind wir wieder bei dem Bild, dass du da von einer Zeit Afghanistans erzählst, die wir uns so gar nicht vorstellen können. Wir assoziieren Afghanistan immer mit Unfreiheit und ja, mit diesen schwarzen Gewändern, die Frauen, die keine Rechte mehr haben, und auch dieser Regime der Talibans. Aber es gab eben eine ganz andere Zeit, und wenn man mal schaut, die 1950er, 1960er Jahre waren, wenn man da die Bilder sieht, dann von Kabul, wo die Frauen im Minirock über die Straße laufen, es kommt einem heute wie aus einer anderen Welt vor, ein so ein bisschen. Und das Interessante ist eben, jetzt gibt es da diese Hippies, denen er begegnet ist. Und wo du dann,
das war so ein Anziehungspunkt auch wirklich für. Und das war auch, auch immer auch eine Art Anziehungspunkt. Ich habe eine Führung gekriegt von Hosna im Lindenmuseum. Das fand ich so schön, diesen Satz: Afghanistan war früher das Herz der Welt gewesen, an der Seidenstraße gewesen. Das war ein Knotenpunkt, da sind so viele Kulturen zusammengekommen. Und das ist ein Vielvölkerstaat, wo so viele Kulturen zusammenkommen. Und das war eben auch in der Hippie-Zeit Kabul. Die Stadt ist natürlich anders gewesen noch als auf dem Land, aber gerade in Kabul sind diese alle Facetten vom Vielvölkerstaat zusammengeflossen. Das war so ein Misch, das war richtig ein Misch. Und gerade auch das Musikalische, da sind so Einflüsse aus Iran, bis ganz nach China, alles Indien, alles kam zusammen. Und mit den westlichen Besuchern, die dann auch immer mehr wurden, kamen westliche Einflüsse immer mehr. Und Papa hat erzählt, im Goethe-Institut gab es dann einmal die Woche irgendwie Jam-Session, wo alle aus allen, mit allen verschiedenen Hintergründen, mit ihren Instrumenten, alle zusammen Musik gemacht haben. Und das war wirklich der Ort.
Ja. Also eine spannende Zeit. Du hast selbst tadschikische Wurzeln auch.
Also das ist quasi früher, das ist quasi persisch sprechenden Afghanen, kann man sagen. Das ist ja auch, früher war das ja auch eins, als hieß das Khorasan, war es ein Gebiet, wo Iran und Tadschikistan, und die alle zusammengehörten. Und dann wurde alles getrennt, es wurden Länder klein gemacht, es wurden Länder abgetrennt von ihren kulturellen Erbe. Es wird oft gesagt, es gehört nicht dazu. Das ist das, und es wird auch gesagt, Farsi, es ist nicht Farsi, es wird Dari gesprochen, wie als wäre es nicht eine Sprache gewesen, wie als gehört dieser Schatz der persischen Sprache nicht den afghanischen Menschen. So. Es hat was damit zu tun, dass auch eine Identität geraubt wird, ein Stolz geraubt wird und einfach eine Identität, ein Erbe geraubt wird dadurch.
Wir wollen noch ein Stück weitergehen.
Achso, ich wollte noch eine Sache sagen. Ja, und das wollten wir auch mit dem Buch irgendwie auch, auch das zeigen, dass Afghanistan auch mehr zu bieten hat als nur Schreckensmeldungen, dass Afghanistan ein reiches kulturelles Erbe hat. Und einfach auch, wollten auch den Leuten gedenken, die auch trotz allen den ganzen Widrigkeiten immer noch weitermachen, weiter singen, weiter lesen, weiter schreiben und weiter Kultur und Kunst machen. Und das war auch für uns als Künstler irgendwie, mein Papa und ich, wir sind beides Künstler, wollten wir das auch nicht irgendwie ohne was zu sagen, einfach schweigend hinnehmen, dass ein Land Bildung verbietet, Literatur verbietet, Musik, Kunst verbietet, die Hälfte der Menschen zu Hause einsperrt. Das ist einfach, dass wir das einfach auch als Künstler da unsere Solidarität auch zeigen und das auch nicht vergessen wollen, die Leute, die so viel wagen und so viel machen, und so viel Herzlichkeit und Resilienz zeigen. Das ist einfach auch unsere kleine Sache, was wir irgendwie machen wollten, auch dazu.
Genau. Versuchen wir noch ein Stück weiter zu gehen. Genau, wir sehen ja hier jetzt, dein Vater hat in Kabul an der Technischen Hochschule studiert und begegnet jetzt den Hippies. Es gibt ja auch, das beschreibst du auch, so einen Hippie-Trail durch Afghanistan zieht er dann auch und er begegnet den Hippies. Und das war eine sehr einschneidende Begegnung und er beschließt dann eben auch, auf seine Art in die Welt hinauszuziehen und Abenteuer zu erleben. Und das fasst du jetzt einfach ein bisschen so den weiteren Gang der Dinge im Leben deines Vaters zusammen.
Genau.
Ich wollte mal fragen, ob du praktisch durch diese Beschäftigung jetzt mit deinem Vater und auch dieses Projekt deinen Vater auch nochmal anders kennengelernt hast.
Ja, also auf jeden Fall. Das war auch für uns ein sehr heilsamer Prozess. Also meine Eltern haben sich früh getrennt, da war ich 5 Jahre alt. Und er hat auch sein Leben lang sich auch viel hat ihn die Kunst immer sehr viel gerettet. Er hat sich aber auch sehr viel versteckt und verzogen in seine Kunst und war auch gerade wenn es ihm nicht gut ging. Und für mich war das als Kind, als mein Vater, auch schlecht ging, war das dann auch irgendwie schwierig oder ich kam ihm auch nicht so nah. Er war auch nicht richtig greifbar, selbst wenn er da war. Und das habe ich auch in dem Buch behandelt und es war irgendwie so ein ganz heilsamer Prozess, dass ich mich auch eingefühlt habe in ihn, in wie das ist, in so einer Zeit zu leben und wie sich das anfühlt, ja, so weit weg vom Zuhause zu sein und so ein schrecklicher Krieg tobt dort. Und ich habe mich durchzeichnen in ihn reinversetzt und wir sind uns nahe gekommen dadurch auch. Und ich habe meinen Frieden auch schließen können durch ihn, durch dieses Buch. Und das war ein sehr heilsamer Prozess. Wir sind uns sehr nahe gekommen dadurch.
War eigentlich deine Mutter auch noch irgendwie involviert in dieses ganze Projekt?
Also meine Mutter war eigentlich nicht involviert. Sie fand das zuerst auch so ein bisschen komisch und ich dachte, sie dachte auch, dass ich ihn da als Superheld darstellen lassen will. Und war dann aber, als sie das dann fertig gesehen hatte, dann auch irgendwie, ich fand das auch ein bisschen komisch, gar nicht so viel gefragt und so. Aber als das Buch fertig war, war sie auch sehr zufrieden, ja. Und dann hat man auch gemerkt, dass so eine Anspannung da auch abgefallen ist bei ihr.
Ja, sie hätte sich ja auch irgendwie ausgeschlossen gefühlt haben können, aber das war dann
auch. Achso, ja, und ich wollte auch, genau, das war auch ganz schwierig. Es war eine, also alles sprudelte so aus meinem Papa heraus und alles lief total flüssig. Aber dann diese Phase, wo es um die Ehe mit meinen Eltern und die Scheidung ging, da waren plötzlich beide ganz still. Da habe ich nichts gekriegt an Infos. Und mein Vater, da weiß ich noch, der hat, das ging bestimmt 10 Minuten oder so, hat er sich rumgedruckst, hat er gesagt, ja, also im Grunde genommen, man könnte so sehen, also ja, es ist ja, ja, wie soll man das sagen, man kann das ja auch, also und hat rumgedruckst und schlussendlich kam dann, letztendlich sind wir doch alle irgendwie allein. Das war der einzige Satz, den ich da rausgekriegt habe. Und dann, da war ich auch wieder ratlos, wie soll ich das zeichnen, habe ich da auch auf eine Geschichte zurückgegriffen aus der Konferenz der Vögel.
Kann man sich gut mit retten dann, ne? Ja. Offensichtlich. Das Spannende ist ja auch, dass dein Vater Afghanistan damals mit einem Touristenvisum verlassen hat. Und er musste dann ja auch, weil dieses Touristenvisum irgendwann ist dann mal aufgeflogen, dass das ausgelaufen war und schon längst nicht mehr gültig. Und er musste dann ja wieder zurück in seine alte Heimat und wurde dann auch gleich zum Militär eingezogen. Wie hat er denn eigentlich diese Zeit in Erinnerung gehabt?
Er hat dann gesagt, das war eine krasse Zeit, hat er gesagt. Er war, aber sehr privilegiert. Dort, weil er studiert hat, war er dort auch gut angesehen und hat erzählt, dass er abends immer den anderen Soldaten quasi Schreiben beigebracht hat. Und dann hat er auch so eine kleine Bühne gehabt da und hatte sehr viel Spaß gehabt mit denen. Er hat dann während seines Militärdienstes dann den Putsch, den Umbruch dann erlebt, einen politischen Umbruch, wie die pro-russischen Partei an die Macht gekommen ist, und hatte auch am Anfang eigentlich da auch ein recht friedliches Leben gehabt. Er hat auch erzählt, da waren auch sehr viele Freiheiten, auch für Frauen sind da entstanden und es kam dann halt mehr und mehr Unruhen, da, als quasi Ländereien verteilt werden sollten und als dann die Russen reinkamen, dann hat er erzählt, dass er, und das habe ich auch im Buch stehen, wie er bei einem Freund über Nacht zu Besuch war und sie im Radio noch so eine Rede gehört haben. Und dann meinte er noch, das ist eine sehr unheimliche Rede. Und sein Freund meinte, das ist ein Putsch. Und am nächsten Morgen wollte er zur Arbeit gehen und dann sah er Panzer stehen, bis zum Horizont Panzer, und er hat so doll geweint. Und dann, das war dann auch so eine willkürliche Brutalität, den allen Menschen da plötzlich ausgesetzt waren, dass er das auch für sich wusste, er möchte das so nicht nehmen.
Oder sagen wir mal so, er ist ja dann auch mitten in diese Wirren dieses Bürgerkriegs dann auch geraten. Was weiß man, welche, also was, wie es sozusagen den Menschen in seiner Heimat ergangen ist, dort in dem Panjshir-Tal. Wir haben schon eben gehört, das war auch immer so ein Ort des Widerstandes und die Menschen dort waren da halt auch, haben da auch so ihre eigene Haltung auch noch bewahrt. Wie ist es sozusagen diesem Tal dann in diesem Bürgerkrieg ergangen?
Also mit den, die Russen sind dort neunmal einmarschiert und neunmal wurden sie vertrieben. Und mein Papa, das Video habe ich dann gesehen, der ist dann 89, ist er dort, 88 ist er hingefahren und hat dieses ganze Panjshir-Tal ist er abgefahren mit einer Videokamera und kein Haus stand mehr.
Genau. Das ist alles systematisch zerstört worden. Mhm. Und sind die Menschen dann wieder später zurückgekommen? Weißt du das?
Also dann sind sehr viele zum Aufbauen wieder zurückgekommen. Mm, mm. Und mein Vater ist auch, hat und auch mit Verein haben sie sich sehr, hat er sich sehr viel engagiert von Deutschland aus. Und sehr viele, gerade auch sehr viele Deutsche, die damals dort waren und auch Afghanistan erlebt haben und auch eine Liebe für das Land entdeckt haben, die sind auch, haben sehr viel getan, sehr viel beim Wiederaufbau mitgeholfen. Es gibt sehr viele Vereine. Genau.
Und dein Vater ist ja 1980, war es, glaube ich, als politischer Flüchtling dann, als einer der ersten, nach Deutschland wieder zurückgekommen. Also auch interessant, ein ganz anderer, auf ganz anderem Wege wieder, zunächst der Tourist und dann jetzt der geflüchtete Mensch. Glaubst du, er wäre zurückgekommen? Also, weil das war ja auch schon so eine Zeit, er hatte ja die Familie in Deutschland und er ist ja, weil er sich, wenn ich das richtig verstanden habe, er hat sich ja sehr zerrissen gefühlt und ist deswegen auch wieder zum Teil auch in seine Heimat gegangen. Wäre er zurückgekommen eigentlich?
Doch, er hat gesagt, er hat ja Familie dort gehabt. Er hatte dort auch seine, oder das muss man dann im Comic nachlesen, aber er hatte dann halt auch seinen Weg gefunden, wie er sich doch einbringen kann und wie er auch von Deutschland auch was tun kann. Und hatte aber, jetzt lebt er, jetzt kann er sich auch das alles überhaupt nicht mehr vorstellen und ja, hat seine Familie.
Ja, jetzt ist er ja inzwischen hier angekommen, aber wie war denn so die erste Zeit des Ankommens? Ich denke auch als freier Künstler ist es ja gar nicht so einfach, sich dann in einem Land dann zu behaupten. Wie war das für ihn?
Er hatte erzählt, dass er sich nie irgendwie ausgeschlossen gefühlt hatte. Er hatte erzählt, wenn man lange Haare hatte und einen bestimmten Kleidungsstil, gehörte man überall dazu. Ja, und er hat sich auch in Deutschland auch immer eingebracht und auch besonders durch seine Kunst auch. Er hat Ausstellungen, sehr viel Ausstellungen gemacht, er hat sich gezeigt, er hat seine Herkunft gezeigt, er hat seine Ausstellung genutzt, um in Dialog zu treten mit Menschen. Er hat versucht, in seinen Ausstellungen Communities zusammenzubringen und er hat sich immer eingebracht und auch sehr viel gegeben, so.
Auf jeden Fall nimmst du heute viele Ideen mit nach Hause. Ich darf erstmal an dieser Stelle ganz herzlich Danke sagen für diesen super spannenden, interessanten Einblick und bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen.
Und ich wäre noch da und würde
signieren. Genau, wollte ich gerade darauf hinweisen. Es gibt einen Büchertisch, man kann dieses wunderbare Buch auch erwerben und signieren lassen. Gut.
Vielen lieben Dank. Thank you.